Oft ist es gar nicht so einfach, sich an all die Dinge zu erinnern, die in einem Jahr so passiert sind. Und dafür eignet sich einfach so ein Rückblick wirklich optimal. Noch einmal Revue passieren lassen, was einen beschäftigt hat. Und deswegen machen wir das einfach gern. Dieser Jahresrückblick ist ein fester Bestandteil von Ausgesprochen Kunst geworden.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zur finalen Episode von Ausgesprochen Kunst im Jahr 2024. Dieser Nachsatz ist wichtig. Keine Sorge, wir machen auch im Jahr 2025 weiter. Aber bevor wir uns dem neuen Jahr widmen, ist heute die Gelegenheit, noch einmal zurückzublicken auf das Jahr 2024, all die Ausstellungen und die bewegenden Momente im Kunstjahr, hierzulande, aber auch im nahen Ausland. Ich mache das nicht alleine, ich mache das so wie im letzten Jahr schon mit Silvi Aigner, der Chefredakteurin des Parnasse. Und ja, wir treffen eine subjektive Auswahl. Ich glaube, das ist legitim. Wir alle haben Ausstellungen, die uns besonders zusagen, und eigentlich wäre es spannend, sowas noch in einem größeren Rahmen mit noch mehr Menschen zu diskutieren, aber ich glaube, dann wird es etwas unübersichtlich. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, liebe Silvi, dass du heute hier bei mir bist. Ich freue mich auf das kommende Gespräch und ja, wir machen das zum zweiten Mal und irgendwie kann man da schon von einer Tradition sprechen, oder?
Ich glaube, von einer Tradition kann man sprechen, wenn man es zum zweiten Mal macht.
Gut, dann sind wir also, dann haben wir schon die schöne Tradition, gegen Jahresende zu plaudern. Im vergangenen Jahr haben wir eigentlich dann erst im Gespräch, glaube ich, sind wir drauf gekommen, dass das irgendwie ganz schön wäre, wenn man so einen wirklichen Jahresrückblick machen würde. Damals, letztes Jahr, waren wir darauf nicht vorbereitet. Dieses Jahr sind wir vorbereitet. Vor uns liegen Zetteln. Und du hast gerade auch gesagt, natürlich sind das, also wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Nein, jeder von uns hat andere Ausstellungen intensiver gesehen oder war da und dort auch in den Nachbarländern, aber natürlich haben wir nicht die ganzen Ausstellungen Europas und noch gar nicht in Übersee gesehen. Ja. Das kann also nur eine subjektive Auswahl sein. Ja. Aber was mir dabei auch in der Vorbereitung Spaß gemacht hat, ist, dass man wieder dieses Jahr so Revue passieren lässt und sich dann doch wieder an die eine oder andere Ausstellung nicht nur erinnert, sondern auch nochmal reinschaut und dann auch das Ganze noch einmal reflektiert. Und das war schon in der Vorbereitungszeit sehr schön. Also ich danke dir dafür.
Yeah. Ja. Yeah. Na, wir werden das meiste ja nur streifen. Es war ein aufregendes Jahr. Es gab die Biennale in Venedig, über die werden wir auch sprechen. Mhm. Und sonst werden wir so einen Rückblick machen auf die Ausstellungen in den Museen, dort wo Absolut. Wir waren.
Genau.
Und ja, wenn irgendjemand jetzt den Podcast hört und etwas vermisst, dann bitte um Nachricht. Ja? Dann können wir das vielleicht noch nachreichen.
Sehr gerne. Ja, ich meine, vielleicht fange ich kurz an, weil ich habe mir auch Ausstellungen aufgeschrieben, die so um den Jahreswechsel waren, die also sozusagen im Oktober, November oder so 23 begonnen haben, aber dann eben in das Jahr 24 hineingegangen sind. Und da war für mich so ein Hineinspringen eigentlich in die alten Meister. Und das war eine unglaubliche Reise für mich. Also einerseits Dirk Buetz in Löwen, wo ich wirklich sozusagen diesen Meister der zweiten Generation der niederländischen Malerei erleben durfte. Also nach Jan van Eyck und Roger van der Weyden. Und auch die Ausstellung hat mir insofern ganz gut gefallen, die dort in diesem M-Museum in Löwen gemacht wurde, weil sie haben ihn als Bildermacher, als Bildermaler gezeigt und nicht als diesen Meister dieser Erfindung, wobei es gar nicht so ganz stimmt, denn er hat eben, damals wurde ja die große Kirche gebaut, die Peterskirche in Löwen und auch die Universität, also er hatte Zugang durch die Universität zur italienischen Malerei und er hat auch eben anders als Jan van Eyck die Zentralperspektive benutzt. Und ja, es war einfach schön, sich mit dem Künstler auseinanderzusetzen. Was ungewöhnlich war bei dieser Ausstellung und was man ein bisschen kritisieren kann, ist eben ihre Zusammenschau mit Zeitgenossen, obwohl ich das grundsätzlich super gerne mag. Aber dort haben sie zum Beispiel dann seine Darstellung von der Madonna mit dem Kind mit Celebrities, die halt mit ihren Babys abgebildet sind, Fotos gezeigt oder dann den Schmerzensmann mit schmerzverzerrten Bildern von Sportlern nach dem Wettkampf. Okay. Und natürlich für die junge Generation, das war natürlich sicher ein Highlight, haben sie Originalzeichnungen von Star Wars von George Lucas gezeigt. Mhm. So quasi, dass auch Dirk Boots Fantasielandschaften gemalt hat, weil er ja selber auch nicht dort war, wo er, mhm, was er gemalt hat. Also das Jerusalem zum Beispiel, mhm, und eben auch George Lucas nicht, mhm, im All war. Aber ja, kann man machen, muss man nicht. Aber es war sozusagen, wie gesagt, trotzdem eine tolle Reise. Und in Antwerpen gab es zeitgleich die Turning Heads. Mhm. Da habe ich auch wieder was Tolles gelernt von diesen Begriff der Tronis, weiß nicht, ob du den kennst, den die, mhm, Niederländer geprägt haben für diese Vorstudien der Köpfe. Mhm. Und da waren, also es gab von Dürer bis hin dann eben, vor allem der Fokus war 16. 17. Jahrhundert, diese Vorstudien, die dann viel unmittelbarer waren, viel emotionaler, als es dann später im Altarbild oder im Tafelbild umgesetzt wurde, mhm, und die halt von Werkstatt zu Werkstatt oder in den Werkstätten gemacht wurden für, ja, die für die Werkstatt selbst, dass die sozusagen da auch lernen, wie man diese Emotionen und wie man das macht. Und da war eben auch eine Künstlerin dabei, die Mercaline Vautier, und die erwähne ich deshalb, weil sie nächstes Jahr im Kunsthistorischen Museum, mhm, eine Ausstellung bekommen wird, okay, eine Personale, die ihr gewidmet ist. Und das finde ich auch sehr schön, dass sozusagen da mal auch eine Künstlerin aus dieser Zeit hier in Wien in den Mittelpunkt gerückt, ja, wird.
Naja, ja, ich meine, es ist natürlich schon, du sprichst da schon einige Sachen an, die man, glaube ich, ganz grundsätzlich auch besprechen könnte. Es gibt natürlich Ausstellungen, die monografisch aufgebaut sind, die das Werk einer Künstlerin, eines Künstlers zeigen. Und dann gibt es ja immer wieder Versuche, kuratorisch einzugreifen, um Relationen herzustellen, Dinge zu verbinden. Die einfachste wäre jetzt alt mit neu, mhm, um dem jungen Publikum das Alte schmackhaft zu machen und das alte Publikum ein bisschen an das Neue heranzuführen. Das kann sehr gut funktionieren, es kann aber auch in die Hosen gehen.
Ja? Absolut.
Also ich bin auch beim Jahreswechsel auf 24, ich war in Hamburg und habe mir dort, bin eigentlich wegen dem Caspar David Friedrich hingefahren, also Caspar David Friedrich, ja.
Ja. Absolut, ja, 250 ist Jubiläum. Ja.
Ist natürlich auch erwähnenswert. Die Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg hat mich nicht rasend begeistert, mhm, muss ich sagen, aber auch deswegen, weil das von mir so heißgeliebte Eismeer in so einem Kabinett dort, okay, hing, und es war, also das Bild hat einfach überhaupt keinen Raum. Aber das ist grundsätzlich das Problem, wenn man mit einer großen Erwartungshaltung wohin, yeah, geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man enttäuscht wird. Und hätte ich nur diese Ausstellung gesehen, wäre ich traurig im Flugzeug gesessen neben dem, mhm, Herbert nach Wien, aber wir sind dann noch in die Deichtorhallen gegangen. Yeah. Und haben dort den Otto Dix und die Gegenwart gesehen. Mhm. Und das war für mich also augenöffnend, weil dort die Kuratorin, die Ina Jessen, eine Ausstellung gemacht hat, die sehr mutig und schlau den Dix in Relation gesetzt hat zu älteren Bildern, aber auch zur ganz aktuellen Kunst, also eben Dix und die Gegenwart. Und das hat mich total fasziniert, auch als Ausstellungsmethodik. Yeah. Und ich glaube, das war viel Arbeit. Die Ina Jessen ist eine, die Arbeit nicht scheut. Mhm. Sie hat eine 900-seitige Dissertation über Dix abgeliefert. Also
Expertin.
Ja, absolute Expertin. Aber wenn man diesen Aufwand betreibt und wirklich kuratorisch stark eingreift oder auch so eine Themenausstellung angeht, dann gehen einfach ganz viele Türchen auf. Und das schlägt eigentlich den Bogen jetzt wieder in die ganz aktuelle Zeit, mhm, für mich. Eine der Ausstellungen des Jahres für mich, Medardo Rosso im MUMOK.
Absolut, ja. Und die läuft auch noch. Ich habe mir aufgeschrieben.
Muss 13. Jetzt, Februar.
Bis 13. Aha. Februar, du weißt es. Ja. Ja, nein, also das war auch absolut für mich, als es bekannt wurde, dass diese Ausstellung stattfindet, habe ich gleich gewusst, dass wir auch im Parnasse dem ein großes, mhm, Thema widmen werden. Einerseits, weil ich sowieso ein Skulpturfreak bin, aber auch von der gesamten Struktur dieser Ausstellung, mhm, und vor allem auch, weil man ja auch sieht, dass es, man sagt ja immer, die moderne Skulptur hat mit Rodin begonnen. Mhm. Und da ist dann sozusagen ein Künstler, der ein bisschen unter dem Radar läuft, der aber oft viel radikaler und viel weiter gegangen ist, mhm. als es Rodin überhaupt gemacht hat. Und es gab ja dann, ich glaube, es war Apollinaire, der dann nach dem Tod Rodins gesagt mhm. hat, mit Ado Rosso wäre eigentlich der Fortgeschrittenere mhm. oder der Bessere, ich kann das Zitat jetzt nicht genau mehr erinnern, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Aber erstens einmal fand ich die Präsentation, wie es präsentiert wurde, mhm. grandios. Auch dadurch hat man auch gezeigt, dass, wie er selbst ja auch, er hat ja auch immer wieder mit dem Raum gespielt, mit den Art Käfigen, wo er seine mhm. Skulpturen hineingesetzt hat. Aber auch diese doch sehr, wie soll man sagen, raffen Sockeln, also mhm. eben nicht der schöne weiße Sockel, sondern dieses Holz, dieser Holzsockel. Und das gibt dem Ganzen noch einmal einen Twist. Und eben auch, wie du sagst, mhm. dieses Fortschreiben in die Gegenwart, mhm. was sozusagen diese verschiedenen Aspekte, die Heike Eipeldauer als Kuratorin herausgearbeitet hat und die dann in die Gegenwart gezogen werden oder sagen wir, ja, in die unmittelbare Gegenwart, aber auch natürlich in die moderne, mhm. in die Zeitgenossenschaft oder dann die Kunst nach 45. Mhm. Ja.
Also wer da mehr hören möchte, der muss nur bei Ausgesprochen Kunst eine Folge zurückblättern. Mitte Dezember kommt nämlich, also jetzt haben wir den Zeitsalat, also wir sitzen jetzt hier Anfang Dezember, Mitte Dezember kommt die Episode zum Medardo Rosso und unser Jahresrückblick natürlich zum Jahreswechsel. Aber was mich vielleicht noch, ein Halbsatz noch zum Medardo Rosso, und das habe ich sehr schön gefunden, was die Heike Eipeldauer auch gesagt hat, er war so ein Künstlerinnenkünstler. Mhm. Also einer, der fasziniert hat, der total modern war. Und wir haben auch relativ lange über den Begriff, über den Titel der Ausstellung gesprochen, yeah. die Erfindung der modernen ja, Skulptur. Skulptur. Wie ich das gelesen habe, hat es mich wirklich gerissen. Ich habe mir gedacht so, boah, das ist also wirklich mhm. eine Ansage. Ja. Und im Englischen funktioniert es ein bisschen besser. Yeah. Inventing Modern yeah. Sculpture. Mhm. Also nicht so die Erfindung, sondern die Entwicklung. Also yeah. so mehr im Jetzt noch, im Tun. Und das habe ich irgendwie sehr schön gefunden. Und die Ausstellung, also die kann man auch anschauen. Also da von uns beiden, glaube ich, eine absolute Empfehlung.
Ja. Also eine Ausstellung, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, noch bei diesem Jahreswechsel. Mhm. die mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch von der Ausstellungsarchitektur, war Gold und Seide, also mhm. Raphael-Tapisserien. Mhm. Einfach, es ist ein Gebiet, das sicherlich ein schmales Segment an Connoisseuren vielleicht bedient, mhm. aber erstens einmal hat das Kunsthistorische Museum eine der weltgrößten Tapisseriesammlungen, mhm. also das ist allein schon ein Wahnsinn. Und auch die Gestaltung, wie diese schweren, großen Tapisserien gezeigt und präsentiert ja, wurden, zwar Michael Embacher, ja. das fand ich ganz, ganz ja. toll. Und auch, man hat auch gesehen in dieser, mit vielen vorbereiteten Zeichnungen, wie er dazu gekommen ist. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, es war für mich schon, ich habe mich noch nie damit so auseinandergesetzt, welche Innovation Raphael, der ja eigentlich vorher nie was mit Tapisserien gemacht mhm. hat, hier sozusagen für die Nachfolge dann auch geleistet hat mit dieser antiken Rezeption, mit dem Ausräumen des Figurenpersonals und so weiter. Also war einfach eine ganz tolle Ausstellung, so ein richtiges Seherlebnis, wo man was mitgenommen hat und wo man aber einfach auch nur schauen konnte und mhm. sich an dieser Schönheit dieser Arbeiten erfreuen konnte.
Na gut, der Raphael ist ja kein schlechter.
Nein.
Das ist immer so schön. Und ich meine, also wenn wir schon beim Kunsthistorischen sind, auch eine jetzt in die Jetztzeit zu schlagen, den Bogen zu Rembrandt und mhm. Hoogstraten. Der Vorteil, den natürlich eine Institution wie das KHM hat, ist dieser, also die sitzen ja auf einem unglaublichen Schatz. Also ich hoffe ja nach wie vor, dass ich irgendwann einmal irrtümlich eingeschlossen werde im vierten Untergeschoss und dass ich dort eine Nacht verbringen kann mit den Meisterwerken, die vielleicht nicht ständig gezeigt werden. Mhm. Aber die Ausstellung Rembrandt-Hoogstraten, ich bin dort hineingegangen und dann hängt da gleich am Anfang rechts ein Selbstporträt und damit ist eigentlich alles gut. Und ich denke mir, es ist schon in Ordnung, ja. was auch immer jetzt kommt. Ja. Also der Rembrandt hat für mich so diese magische Kraft, also das ist so auch, der macht alles wieder gut. Also auch wenn man so einen schlechten Tag hatte, ist Also ich gehöre zu den Menschen, die entweder noch eine harte Runde mit dem Rad fahren, um sich wieder auf Grad zu bekommen, oder so eine Ausstellung. Und der Rembrandt hat auch diese Kraft in mir. Also das, der aktiviert was bei mir.
Ja, nein, das absolut. Ich meine, diese Ausstellung hat ja auch insofern eine absolute Wirkkraft, weil so unglaublich viele Leihgaben da sind. Mhm. Ja. Also das ist normalerweise ein bisschen aus der Interna geplaudert, sucht man an und bekommt halt nicht alles. Mhm. Aber auch durch diesen Ansatz, der vielleicht ungewöhnlich ist, das von dem Blickpunkt des Schülers Hochstratens herauszusehen, war das sozusagen so eine Innovation, die auch alle Leihgeber dazu animiert hat, ihre Leihgaben auch wirklich nach Wien zu schicken, weil jetzt ist Wien ja nicht unbedingt die Rembrandt-Stadt. Da gibt es sozusagen natürlich noch andere Museen, aber es ist, was ich beim Kunsthistorischen Museum auch immer so toll finde, dass fast alle Ausstellungen eigentlich immer mit Forschungsprojekten gekoppelt sind. Und auch hier wurden jetzt auch wieder Arbeiten restauriert und ich durfte in die Restaurierwerkstatt zur Elke Oberdaler gehen und das natürlich, wenn man dann die Rembrandts ungerahmt sehen kann, ist es natürlich noch einmal ein Privileg.
Neid.
Ja. Das finde ich auch sozusagen diese Zusammenarbeit, dieses Museum. Man darf ja nicht vergessen, man hat oben die wunderbaren Ausstellungen, man hat die Sammlung, aber dieses Museum hat auch einen ganz, ganz großen wissenschaftlichen Bauch, in dem sie wirklich Weltklasse und Weltspitze ist und auch anerkannt ist. Ja. Und diese Zusammenarbeit mit Forschung bei den Ausstellungen ist auch etwas, was mich zum Beispiel, spring jetzt wieder zeitlich, Venezia Cinquecento in der Alten Pinakothek in München war ja eine ähnliche Ausstellung, wo du hineingegangen bist und auch gesagt hast, okay, drei Bilder und ich bin schon wirklich total glücklich. Und das war auch so eine Ausstellung, die einerseits, die auch gezeigt hat, diese Verbindung zwischen Italien und dem Norden, was sozusagen übernommen wurde und auch durch diese Handelsbeziehungen, durch dieses Netzwerk hinaus von Venedig in die Terraferma, dass sozusagen da vieles hineingenommen wurde und dass sich auch die venezianische Malerei mit dem Norden auseinandergesetzt hat. Aber es war ja auch ein bisschen ein Fest für den Giorgione, weil sie da auch den in den Mittelpunkt gestellt haben. Es gab sehr viele Leihgaben aus dem Kunsthistorischen Museum und unter anderem der Knabe mit dem Pfeil. Ja. Und es wurde eben ein neuer Giorgione gefunden. Mhm. Also es wurde zur Diskussion gestellt, aber es spricht fast alles dafür, dass dieses, früher war das der Humanist mit seinem Schüler und dann hat man eben, das war unbekannt sozusagen, man hat aus vielen Indizien, also eben in dieser Forschung dann erkannt sozusagen, dass das wahrscheinlich eben dieses von Vasari erwähnte Bildnis des Giovanni Borgarini und des Trifone Gabriele ist und war auch eine tolle Forschungsarbeit.
Du bist offensichtlich wahnsinnig gut vorbereitet.
Nein, aber ich habe damals mit der Johanna Bavis, die das Forschungsprojekt geleitet hat, durfte ich eine Führung machen. Okay. Und die hat das, also ich kann das jetzt nicht im Detail nacherzählen, was sie alles erzählt hat, ja. Aber das war schon wie ein Krimi, auf dem auf die Spur zu kommen. Und das sind dann schon so Dinge, die so ein bisschen hinter diese Kulissen der kunsthistorischen Forschung schauen lassen und das begeistert mich dann schon auch sehr. Abgesehen davon, dass die Bilder traumhaft und schön sind. Ja.
Ich bin sehr froh, dass du diese Ausstellung ansprichst, weil ich kann mich erinnern, ich habe sie gesehen, aber es war das letzte Fünkchen Kraft, das noch in meinen Augen gesteckt ist.
Ja, du warst schon von der Sammlung der Alten Pinakothek geflasht.
Es war ein brutaler Kunsttag. Wir waren, glaube ich, zuerst noch bei der Turner-Ausstellung im Lehnbach. Im Lehmbachhaus, oder?
Im Kunstbau des Lehmbachhauses, ja.
Darüber sprechen wir jetzt auch noch gleich. Aber es war dieser Tag und danach sind wir noch in die Pinakothek der Moderne. Die neue Pinakothek ist ja, glaube ich, nach wie vor Chiuso.
Ja.
Und dann war aber, die alte Pinakothek, dass die wieder da ist, das ist so schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte München-Freund. Mhm. Ich fühle mich dort immer so ein bisschen lost. Ich weiß auch nicht, wieso. Die letzten Jahre habe ich so Probleme gehabt. Aber jetzt ist wieder gut.
Jetzt bist du Fan.
Jetzt bin ich wieder ein München-Fan. weil imposant, die alte Pinakothek, wie das auch restauriert wurde. Diese Fülle an Bildern. Also das hat mich regelrecht erschlagen. Mhm. Ja. Und derweil ist ja im unteren Untergeschoss, glaube ich, sind noch ein paar Meisterwerke aus der neuen Pinakothek jetzt
Ja, jetzt das interimistisch.
Also,
ja.
Und ja, dann kam noch diese Venezia 5 Cinquecento. Also ich bin dort raus und habe mir gedacht, so, ich stelle jetzt davor mein Zelt auf, weil da kann man jetzt gut und gerne ein paar Wochen einfach verbringen und einfach eintauchen in die Kunst.
Nein, absolut. Es war eben auch bei dieser Ausstellung, gab es ja auch Leihgaben. Es hingen diese Belladonne aus dem Louvre gemeinsam mit dem Tizian aus Wien einmal nebeneinander und es waren die Bellinis da. Es war einfach grandios. Ja. Mhm. Aber wenn wir über die alte Pinakothek sprechen, ein Vorgriff oder sagen wir die Aktualität. Mhm. Bernd Ebert, der Sammlungsleiter, hat jetzt auch wieder eine neue Ausstellung, die jetzt gerade erst eröffnet wurde, jetzt im November, über die Rachel Reuss gemacht. Mhm. Gleich auch eine Werbung, dem nächsten Parnasse wird ihr sozusagen auch eine Themenstrecke gewidmet sein. Eine Blumenstillleben-Malerin des Barock, wo man sagt, naja, Blumenstillleben.
Eine herrliche
Aber Maler. Sie ist unfassbar. Mhm. Wir haben ja auch in Wien Arbeiten von ihr. Eines aus der Lichtenstein Collection ist auch in nach München gekommen. Aber auch erstens einmal eine unglaubliche Frau, ja, die in ihrer Zeit Karriere gemacht hat. Ja. Natürlich und vor allem auch, was sehr schön ist, dass sie sozusagen jetzt nicht einfach abgefeiert haben, die Blumenstillleben, sondern auch die das jetzt kontextualisiert haben mit dieser Zeit, mit diesem naturwissenschaftlichen Interesse an den Pflanzen. Dadurch, dass sie diese ganzen Expeditionen gemacht wurden, kamen exotische Pflanzen auch nach Europa. Sie selbst war die Tochter eines Botanikers. Mhm. Also da ist schon viel anderes auch dahinter, als es nur diese grandiose Feinmalerei ist, die sie perfekt beherrscht hat. Ja.
Und die ist jetzt die Ausstellung?
Die Ausstellung ist jetzt, ja. Die ist jetzt eröffnet worden und geht bis, glaube ich, März.
Ja. Also ein Grund nach München zu reisen.
Absolut, ja. Ja.
Nein, aber der Turner.
Den Turner müssen wir noch besprechen.
Dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, war auch für mich so ein... Die Anreise war schon spektakulär, weil wir waren mit dem Zug unterwegs und der Zug, also es gab ÖBB, ein kleines ÖBB-Desaster und wir waren relativ knapp davor zu sagen, dann fahren wir nicht.
Okay.
Aber der Turner, ja, die magnetische Anziehung des Turner war groß genug und ist dann eigentlich alles gut gegangen. Aber wie hast du denn die Präsentation oder die Wahl des Ortes? Also Turner ist jetzt ein relativ großer Name. Ich fand's nicht unspannend, aber man hätte das anders auch lösen können.
Also vielleicht sollten wir dann den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, wo das stattgefunden hat. Das Lehmbachhaus ist sozusagen am Königsplatz und dann geht man hinüber Richtung U-Bahn-Station und fährt auch Richtung U-Bahn. Und bevor man aber dann sozusagen nochmal die zweite Rolltreppe nimmt, kann man dann in so einen ganz langgestreckten Saal hineingehen, das eben der sogenannte Kunstbau ist. Also man hat eigentlich neben der U-Bahn-Station ein Museum, ein unterirdisches. Und es ist, glaube ich, nicht so leicht zu bespielen, weil das ja so ein ganz langgestreckter Raum ist, der natürlich schon unterbrochen wird, auch von Stellwänden. Mhm. Aber man erwartet sich, so wie du richtig sagst, den Turner in so einem altehrwürdigen Museum und dann ist es sozusagen doch in einem, ja, doch sehr modernen Ambiente eigentlich. Ja.
Ne, es ist so, wie wenn, ich meine, das wäre vielleicht eine Anregung für, der Klaus Albrecht wird nicht mehr lange da sein, aber so die Albertina-Passage zum Beispiel. Also das, wenn man dort jetzt zum Beispiel eine Ausstellungsfläche hineingebaut hätte, das wäre ähnlich.
Ja.
Und ich finde es eigentlich, ich meine, solche alternativen Ausstellungsorte einmal dann auch zu bespielen mit so etwas, mit so einem Bang, ja, ich finde es gut. Und man muss natürlich auch sagen, der Turner hat eine Kategorie, den kann man auf die Rückseite von der Klotür hängen und wirkt auch super. Ja.
Ja.
Also, und ich fand die Ausstellung, also ich muss jetzt ein bisschen kramen, weil das ist schon doch einige Zeit her, aber wo ja auf dieser langen Wand links dieses gesicherte Werk irgendwie gezeigt oder das, wofür er,
ich habe ja, das Lustige ist, ich kam hinunter und habe zuerst diese linke, angefangen an der linken Wand, warum auch immer.
Ja, ich auch. Ja.
Und dann war auf diesen Schildern zu lesen, die aber nur so rudimentär gehängt wurden und ich war ja bei der Presse dort, ja, also wo man oft denkt, dass die Ausstellung noch nicht ganz fertig ist mit den Tafeln und so. Und da stand dann nur so ein Zettel, nicht ausgestellt. Und ich denke mir, was bedeutet das jetzt? Ja? Und ich bin dann erst im Zuge des weiteren Ausstellungsrundganges selber draufgekommen, dass sie gezeigt haben, einerseits die Arbeiten, die er so hinter verschlossenen Türen oder genau so sowas, gemalt hat, und auf der anderen Seite eben das, was er offiziell für die Royal Academy sozusagen gezeigt und ausgestellt hat. Und das fand ich eigentlich irgendwie sehr spannend. Ja. Also ich dachte mir eigentlich, dass er damals auch schon diese ganz ins Abstrakte gehende durchaus auch öffentlich gezeigt hat, aber offensichtlich nicht. Ja. Und dazwischen gab es aber wunderschöne Aquarellbücher und Skizzenbücher. Ja. Und also man konnte so richtig ein bisschen ihm auf die Spur kommen und auch welche Reisen er gemacht hat und wie er das umgesetzt hat. Das fand ich irgendwie sehr schön.
Ja, ich fand es auch didaktisch irgendwie spannend. War relativ lang dort. Und man muss natürlich sagen, normalerweise muss man halt nach London, um den Turner zu begreifen. Ich glaube, die Tate hat ja den größten Bestand. Und das ist natürlich immer ein Erlebnis. Aber ich fand es auch sehr spannend zu sehen, diese Gegenüberstellung zwischen dem offiziellen Werk und dem, was, aber ganz, ganz fressen tue ich das nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich so eine, das macht schon Sinn, man kann diese Geschichte so erzählen, aber es ist so ein bisschen eindimensional. Ja? Oder zumindest muss, aber ich glaube, das wurde ja auch so formuliert. Mhm. Also das war jetzt, wurde ja nicht gesagt, so ist es, sondern das ist ein Vorschlag.
Ja, absolut.
Aber natürlich, und ich meine, mir fällt beim Turner natürlich immer diese herrliche Anekdote ein, die habe ich wahrscheinlich in dem Podcast auch schon dreimal erzählt. Wo ein Kritiker irgendwie das Spätwerk kritisiert hat und gemeint hat, dass die neuen Bilder von Turner sehen aus, als hätte er einen Kübel mit Farbe genommen und den auf die Leinwand geworfen. Nicht?
Ja.
Und der Turner war natürlich, also ja, hat sich darüber natürlich beschwert, hat Anzeige erstattet und es kam auch zu einem Prozess. Und der Richter hat, der Vorsitzende im Gerichtssaal, hat gefragt, Meister Turner, sagen Sie mal, wie lange haben Sie denn an dem Bild gemalt? Und er hat gesagt, mein ganzes Leben.
Ja, wunderbar.
Und ich glaube, wenn du dir diese Bilder anschaust vom Turner, wenn man jetzt mal die ganz frühen, die akademischen Arbeiten rauslässt, aber da ist auch schon in den frühen Arbeiten ist dieses Potenzial sichtbar.
Absolut, ja.
Dass er dann entfalten wird.
Ja, nein, ich habe auch, also das, ich habe in Luzern damals auch die Ausstellung sehen dürfen, weil er war ja viel am Vierwaldstätter See und hat da ja auch die Berge gemalt und auch diesen Übergang über den Gotthard und so und dieses, auch wenn er da diesen Zeichnungen noch sehr figurativ war, aber dieses Dramatische und dieses, wie soll ich sagen, dieses Interesse an dieser Dramatik der Landschaft, das war, wie du richtig sagst, sicherlich schon von vornherein angelegt. Aber ich glaube auch, dass die Aussage ist ja richtig, ein Leben lang, das Abstrakte muss man sich ja auch erst erarbeiten. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man da von vornherein, dann ist es ja eben nicht, dann hat es nicht diese Kraft und diese Emotion, die er hinüberbringen wollte.
Ja, ich glaube, da gibt es keine Abkürzungen. Da muss man, so wie du sagst, da muss man durch. Und da muss jeder auch so seinen Weg gehen, ja. Also.
Aber wenn wir noch kurz bei dem Kunstbau bleiben, da habe ich auch noch eine zweite sehr schöne und interessante Ausstellung gesehen, die später im Jahr war, die Chao Fei. Also die Künstlerin hat da, von dieser Künstlerin wurde eine große Retrospektive eigentlich gezeigt und da war wieder dieser Kunstbau natürlich sehr gut, weil du hast wirklich von den frühen Arbeiten bis zu den aktuellen Arbeiten Videos, sehr installativ. Sie hat, das war für mich auch toll zu sehen, wie sie oft praktisch ihre digitalen Arbeiten dann doch wieder in fast objekthaft und raumintensiv präsentiert und auch wie sie dann begonnen hat oder wie die Technik vorangeschritten ist. Nicht? Und in den frühen Arbeiten hat man einfach gesehen, dass sozusagen dass die Technik noch nicht so ausgereift war und dann beginnt sie eben auch mit den digitalen Tools zu arbeiten und zu spielen. Und eine Künstlerin, die sehr subtil und sehr sensitiv sozusagen diese ganzen Veränderungen in China mit ihren Arbeiten reflektiert und durchaus schon kritisch und trotzdem sozusagen eigentlich arbeiten kann und auch in China eigentlich ein gefeierter Star ist. Ja. Was gar nicht so einfach ist, ja.
Was für eine Art Ausstellung ist das? War das? Warum hat sie dir gefallen?
Ich glaube, es war dieses Zusammenspiel mit dem, wie sie versucht hat, eigentlich Themen ihrer Zeit dann doch auch visuell zu erfassen. Mhm. Und das ist halt schon, das kann sehr plump und oder dokumentarisch sein, oder es kann aber auch wirklich dann wieder in eine künstlerische Sprache transferiert werden. Und das ist das, was sie sozusagen schon auch geschafft hat. Die Ausstellung hieß Metamentary. Und es gab dann zum Beispiel auch eine Arbeit, die sie unmittelbar neben ihrem Atelier sind Häuser abgerissen worden. Sie musste dann ja auch umziehen. Und das heißt, diese Gentrifizierung von ganzen Stadtvierteln und so weiter. Und wie sie das dann in einem Film und filmisch oder auch dann mit Fotografie und so weiter umgesetzt hat. Das heißt, die Botschaft ist irgendwo schon rübergekommen, aber es war die Arbeit selbst auch per se eine interessante Arbeit. Mhm. Aber und sie arbeitet dann, also dann zum der Schlussfilm war so ein, war absurd, ja, man kommt da auf Dinge drauf. Es gab dann sozusagen diese Grenze zwischen China und Russland, wo so eine Art wie so eine Fantasy-Stadt aufgestellt wurde. Mhm. Und sie hat das dann noch mit Zirkus und ich weiß nicht was alles, bis man dann reingekommen ist. Und da war schon der Begleittext, finde ich, wichtig, um das in gewisser Weise einzuordnen. Aber sie hat jetzt nicht nur einfach dort diese Menschen dokumentiert und diese Triste und Trostlosigkeit dieser Lost City, sondern die hat das dann auch noch mit so surrealen Elementen, sie hat dann Figuren in die Landschaft gestellt, also auch Protagonisten, die dann agiert haben. Also sie hat das sozusagen noch einmal überhöht und dann daraus wieder ein Kunstwerk gemacht. Also das ist etwas, was sie sozusagen schon schafft. Mhm. Sie hat sich natürlich auch im digitalen Bereich, arbeitet sie ja mit Avatare und wo sie selbst ja praktisch im digitalen Metaverse unterwegs ist. Das ist, das ist nicht meine Welt, ja. Also, aber das ist auch interessant zu sehen, da hineinzuschauen. Ja.
Nein, es war vielmehr jetzt vorher von mir der etwas plumpe Versuch, irgendwie auf das Thema Diversity zu kommen.
Ja.
Ich sage jetzt einmal, ich habe die Ausstellung nicht gesehen. Mhm. Aber es ist schon etwas, was natürlich in unserer, also da können wir natürlich auch die Biennale hineinpacken.
Ja, unbedingt. Ja.
Es gab in der Albertina Moderne eine Ausstellung über die Schönheit von Diversität, Beauty of Diversity. Also da gibt es einen ganzen Komplex an Interessen, die Ausstellungsmacher auch irgendwie merken oder spüren. Also sensitive Ausstellungsmacher reagieren natürlich auf die Bedürfnisse. Und das funktioniert manchmal besser und manchmal weniger gut. Für mich funktioniert es dann gut, wenn man es nicht draufschreiben muss.
Ja, und auch, also ich finde, dass da natürlich so Kuratoren wie Okwo Inwisor mit seiner Postmoderne, die er damals im Haus der Kunst gezeigt hat, das war 2007, glaube ich, also ist schon wirklich lange her. Und er hat ja auch dann die Dokumente gemacht, wo er ja schon ganz selbstverständlich aus seiner Perspektive heraus sozusagen diese, auch den globalen Süden und einfach auch die Parallelentwicklungen in verschiedensten Kontinenten aufgenommen hat. Aber eben nicht so mit dieser moralischen Keule, sondern aus einem kunsthistorischen Verständnis heraus. Und das hat super gut funktioniert. Ja. Und er wurde damals aber sehr kritisiert eigentlich. Ja. Und heute wieder gefeiert als einer der Pioniere dieser Richtung. Und bei ihm, finde ich, hat das funktioniert und hat vieles in Gang gebracht. Mhm. Bei der Biennale, also wenn wir jetzt von Hauptausstellungen sprechen, hat es für mich sozusagen nicht funktioniert. Mhm. Also da habe ich oft das Gefühl gehabt, dass nicht mehr die Qualität des Kunstwerkes im Vordergrund gestanden ist, sondern sozusagen Herkunft und Identität eigentlich die Leitfaktoren gewesen sind. Und wenn das alles zusammenspielt, dann ist es ja auch gut. Und ich will auch nicht sagen, dass jetzt bei dem Arsenale nur schlechte Arbeiten zu sehen waren, ganz im Gegenteil. Aber die Erzählung hat für mich nicht funktioniert und hat eigentlich für mich dieses, was ich ihm gesagt habe, das Biografische viel mehr hervorgehoben als das Kunstwerk per se und hat es dann auch ein paar zu einer Art Illustration gemacht, eigentlich einer kuratorischen These.
Aber wenn das Konzept ist, dann ist es ja auch okay. Also ich habe das irgendwie so empfunden als, das war jetzt kein roter Faden, sondern das war eher so ein rotes Seil. Also das war, da kann man ja unglaublich viel hineinpacken. Also Foreigners Everywhere, das ist ein großes Thema. Ja? Und ich will vielleicht gar nicht so auf die Hauptausstellung, können wir auch auf die Hauptausstellung eingehen, aber wie ich dort war, ich habe also relativ lange mal mir Sachen angeschaut, bevor ich das erste Mal dann ein Bild gesehen habe. Ja? Mhm. Also Malerei. Mhm. Und das ist für so einen Bildertypen wie mich, ja, schon auffällig. Ja. Vor allem, wie ich dann ein Bild gesehen habe, bin ich darauf gekommen, hey, das hat bisher überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Und dieses, also in den Pavillons mit viel Wind und Installation und Musik, das ist, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass das auch irgendwie so eine Reaktion ist auf diese Entwicklungen Richtung Immersive Ausstellungen, mit denen ich persönlich ja Probleme habe. Mhm. Ja, ich finde das kompliziert, zumindest kompliziert. Aber ich hatte das Gefühl, also ich war gut unterhalten auf der Biennale, aber ich habe mir ganz selten die Frage gestellt, ob das jetzt die Qualitätsfrage habe ich.
Da hast du dir nicht gestellt.
Habe ich mir oft nicht gestellt, ja.
Ja, es war natürlich sehr viel Textil, sehr viel Handwerkliches, was auch eine absolute Tendenz der Zeit jetzt ist. Wir haben ja auch in Wien im Markt die auch schon gehabt, Hard and Soft. Mhm. Das kann man nicht in einen Topf werfen, weil da ging es wirklich darum, wie Künstler und Künstlerinnen mit Keramik und mit Textil als Material oder textilen Techniken arbeiten und die für ihre Objekte und so weiter verwenden. Aber es bleibt sozusagen bei der Kunst, aber dort ist es ja der angewandte Bereich oft so gewesen, dass es handwerkliche Arbeiten waren, die eigentlich so in diesem Bereich des Kulturgutes geblieben sind, die jetzt nicht ein Kunstwerk per se gewesen sind, sondern es hat eben die Geschichte von gewissen indigenen Völkern transportiert oder von einem Tribe oder sonst irgendetwas. Ich meine, das Art-Magazin hat dann treffend geschrieben, da müsste man eigentlich auch Makramee oder handwerkliche Dinge oder die Goldhauben aus der Wachau oder so etwas ausstellen. Wenn du es runterbrichst, dann ist das genau das. Und das ist eben die Frage, hat das was in so einem Kunstkontext verloren, ja oder nein? Mhm. Oder triggert es uns, dass wir unsere Sehgewohnheiten ändern sollen? Mhm. Oder dass wir sozusagen da vielleicht toleranter sein sollen? Ist es so, machen wir zu, weil wir dann sagen, ja, also das entspricht nicht dem Kunstkanon und das also sozusagen da von einer höheren Position einfach dann mit einer gewissen Arroganz darauf schauen. Mhm. Ja, also das ist, natürlich muss man sich diese Frage auch stellen. Ich will das jetzt auch nicht alles so, es hat einfach viele Fragen aufgeworfen, finde ich. Ja. Und es hat für mich auch, ich hatte die ganze Zeit bei diesem Durchgehen irgendwie so dieses Gefühl einer gewissen Einengung. Ja. Das, natürlich gab es, wie gesagt, auch tolle Arbeiten, aber während die Cecilia Armani mit ihren Kapseln 2 Jahre davor gezeigt hat, wo Dinge entwickelt wurden und wie sie dann praktisch in die Welt hinaus gespreadet worden sind. Mhm. Und dort bei Adriano Pedrosa hatte ich immer dieses Gefühl, es ist so eine Einengung. Ja? Die verschiedenen Communities bleiben unter sich und kommunizieren nicht miteinander und es entsteht kein Dialog. Das hatte ich so dieses Gefühl bei dem Durchgehen. Also, und das ist schon auch dieses Thema jetzt auch mit der kulturellen Aneignung, das ist dieses Thema mit Wokeness, dieses Thema mit, wie dürfen wir noch miteinander in Dialog treten, ja, wenn wir Künstler oder Künstlerinnen da sozusagen, ich finde es wichtig, dass da eben diese Grenzen nicht gemacht werden, sondern dass sie aufgehoben werden.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass sich auch die Biennale da ganz wunderbar dafür eignet, diese Dinge auch progressiv anzutesten. Wir werden uns sicherlich daran gewöhnen, ja, dass es anders wird, dass es bunter wird und lauter und schriller, dass der Basel jetzt im KHM machen darf, was er will. Ja. Da gibt es natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, jetzt ist gerade im Belvedere, der Amor a Capuafo. Das hätte sich vor einer halben Generation auch niemand gedacht, ja, dass ein aktuell lebender, arbeitender Künstler aus Ghana eine große Ausstellung im Belvedere bekommt.
Ja, aber das, was ich angesprochen habe, ist ja, dass ich die Ausstellung haben wir jetzt gar nicht noch erwähnt gehabt, finde ich, ist auch eine sehr gelungene Dialogausstellung mit dem Amaco Boafo und mit seiner Auseinandersetzung mit der Wiener Moderne. Aber da gab es dann ja auch die Frage, ob das nicht sozusagen jemand aus der Community des Amaco Boafo kuratieren muss und soll. Und das meine ich, dass wir... Es braucht in dem Fall, muss es ja auch jemand sein, der sich mit der Sammlung des Belvederes gut auskennt, der eben dort arbeitet. Ja, und wenn man immer sozusagen dann jemanden dazwischen schaltet, dann entsteht kein Dialog mehr, weil es interessiert mich ja seine Sicht. Und wenn ich sozusagen jetzt da immer jemanden dazwischen schalten muss, um politisch korrekt zu sein, dann ist manchmal der Dialog einfach nicht mehr da. Und ich, natürlich, ich bin absoluter Anhänger dieser Dinge, don't talk about us without us. Natürlich, ja.
Anything goes.
Aber es muss auch die Möglichkeit geben, als Weißer sich mit afrikanischer Kunst auseinanderzusetzen. Also diese Grenzen einfach, die müssen aufgehen. Der Dialog ist einfach wichtig. Nur so lernt man wieder voneinander, oder? Ja. Aber wenn wir bei der Biennale waren, die neue Biennale, Kuratorin steht ja fest. Wir haben ein bisschen gerätselt, wie man sie richtig ausspricht. Ich habe mir jetzt Mühe. Ich muss mir die Brille aufsetzen. Sie heißt Koyo Kuo. Aus Kamerun, Schweiz. Und ist, und das ist sehr spannend.
Wie, Kamerun oder Schweiz?
Ja, sie ist, glaube ich, in Kamerun geboren und ist aber seit 2019 und das ist interessant, eben Geschäftsführerin des Zeit Smoker, also einem ganz tollen Museum in Kapstadt.
Okay.
Ja.
Und die wird jetzt in 2 Jahren.
2026.
Das muss wahnsinnig kompliziert sein, oder?
Ja, na, ich glaube es auch. Also ich meine, vor allem 2 Jahre für, ich meine, wir wissen, wie groß diese Ausstellungen sind. Du hast den italienischen Pavillon, du hast das Arsenale. Ja. Es ist keine kleine Aufgabe.
Glaubst du, weiß sie es schon länger?
Wahrscheinlich.
Ich glaube schon. Da ist wahrscheinlich 50% der Arbeit ist schon eingetütet.
Hoffentlich. Ja. Wir werden es erleben.
Ja.
Ja, was war noch in diesem Jahr? Was haben wir eigentlich noch uns angeschaut?
Naja, also für mich war die, ist natürlich ein Museum, das irgendwie, weil sich natürlich über weite Strecken auch mit dem deckt, was, womit ich mich also beruflich beschäftige, ist natürlich auf der einen Seite das Belvedere. Da gab es am Anfang des Jahres die Hanna Höch, die mir total gut gefallen hat. Und ich finde das auch extrem interessant, genauso wie bei der Louise Bourgeois, dort diese Arbeiten, diese progressiven oder modernen Arbeiten auch in dem historischen Ambiente zu sehen. Mhm. Das funktioniert gut. Also vorher mal gehabt den Turner im Kunstbau und dann wiederum etwas Modernes in einem historischen Umfeld zu sehen. Es bekommt dann irgendwie so einen anderen Twist. Ja. Die Hanna Höch Ausstellung.
Absolut. Ihre Collagen. Ich meine, gibt es gar kein Thema. Mhm. Ja, das war eine wunderbare Ausstellung. Ja. Ja.
Fast noch näher oder zumindest genauso nah ist mit natürlich das Leopold-Museum. Mhm. Die hatten in diesem Jahr einen ziemlichen neu sachlichen Schwerpunkt. Also über den Sommer eine Ausstellung zur neuen Sachlichkeit in Deutschland. Und dann im Herbst noch einmal aufgedoppelt mit Rudolf Wacker. Eine sehr umfangreiche Ausstellung. Ich glaube, die erste seit 1958 in der Dimension. Und ich bin zwar jemand, der immer wieder ganz gern so schimpft auf so monografische Ausstellungen. Es sind auch ein paar Bilder drinnen, um so das ein bisschen Bezüge herzustellen. Aber der Wacker ist also für mich eine wunderbare Ausstellung, eine herrliche Gelegenheit zu schauen, einzutauchen, zu beobachten. Und das ist, ich weiß nicht, wie das funktioniert für jemanden, der jetzt, ich weiß nicht, für einen Touristen, der vielleicht mit dieser Art der Malerei nicht so auf Du und Du ist. Aber für einen Profi wie mich ist das einfach ein Genuss, so einfach wirklich viele Bilder anzuschauen.
Aber ist Wacker nicht auch, also bei diesen beiden Ausstellungen, die du jetzt erwähnt hast, zum Beispiel bei der neuen Sachlichkeit in Deutschland, habe ich mir gedacht, warum kontextualisiert man das jetzt nicht mit, was hat sich gleichzeitig in Österreich getan oder wie hat diese neue Sachlichkeit in Europa aufgeschlagen? Ja? Mhm. Das habe ich mir auch zum Beispiel bei Caspar David Friedrich gedacht, um da auch nochmal zurückzukommen, den ich in Berlin gesehen habe. Da war das Eismeer nicht eingesperrt, aber da habe ich mir auch gedacht, es wäre doch eigentlich interessant, wer waren seine Zeitgenossen und was hat sich sonst getan, weil man darf nicht vergessen, Dörner und Caspar David Friedrich waren gleiche Generation und da ist trotzdem doch ein großer Unterschied in der Art und Weise, wie man arbeitet und diese Zeitkontextualisierung würde ich mir dann auch immer wieder manchmal wünschen.
Aber es ist viel Arbeit.
Aber es ist viel Arbeit und die Frage ist auch dann wieder, ist sie jetzt wirklich notwendig oder ist es nur sozusagen etwas, was mich interessiert? Ja? Und bei Wacker ist es natürlich, in der Zeit, wo der gearbeitet hat, die hat jetzt schon auch aktuell eine große Brisanz, oder nicht?
Ja klar, ich meine, er war früh in Kriegsgefangenschaft und hat nicht mehr zum Arbeiten gehabt als Papier und einen Stift und einen Spiegel. Spiegel durften sie haben im Gefängnis. Ich meine, er hatte den Vorteil, er wurde als Offizier behandelt und hatte wahrscheinlich andere Haftbedingungen als andere. Aber er gehört natürlich zu dieser Generation, die eigentlich planmäßig zwei Kriege und Wirtschaftskrisen als Begleiter in ihrem Leben hatten. Der Wacker stirbt 39. Das ist, also ihm bleibt der Zweite Weltkrieg erspart, aber.
Aber die Bilder, die er sozusagen knapp vor seinem Tod gemalt hat, sind doch auch schon sehr, sozusagen, haben ja viele so Symbole drinnen, die eigentlich auf Kommendes hinweisen oder dass er das auch mehr oder weniger sehr sensitiv gespürt hat, oder?
Man sagt ja, dass er in die Dinge mehr Vertrauen hatte als in die Menschen. Und ich glaube, Er hat immer so ein bisschen gelitten durch die Instabilität der Menschen, die ihn umgeben haben. Und für ihn war einfach das Ding, dieser Gegenstand, er hat ja mit Gegenständen jahrelange Beziehungen geführt. Er hat so eine Vase gehabt, die hat er immer rumgeschleppt und die immer wiederkehrenden Motive auch in seinen Bildern. Das ist schon etwas, wo, glaube ich, und das ist, vielleicht kann man da auch eine kleine Brücke noch schlagen zu dem Medardo Rosso. Manchmal kann man in Anbetracht des künstlerischen Werkes Rückschlüsse ziehen auf den Charakter des Menschen. Man hat so das Gefühl, dass man diesen Menschen kennenlernen kann ein bisschen. Und der Medardo Rosso öffnet sich total für mich und der Rudolf Wacker öffnet sich auch. Da gibt's keine Grenze. Und das hat auch etwas Antiheroisches für mich. Also die Künstlerinnen und Künstler, die so eine Mauer um sich aufbauen, wo man nur das Werk kennt, aber wo man nicht diese Persönlichkeit greifen kann, das ist eine Seite und die anderen, die öffnen sich, die zeigen sich auch in der Verletzlichkeit und in der Schwäche. Und das ist etwas, was man wahrscheinlich nie, das sieht man nicht, sondern man spürt es halt. Und deswegen ist diese Wacker-Ausstellung für mich so eine, das ist schon so, da offenbart sich einer.
Ja.
Nicht nur als, was er alles kann als Maler, sondern auch wie er tickt als Mensch.
Absolut. Ich habe auf meiner Liste auch noch die Ausstellung von Günter Brus. Wenn wir schon vom Öffnen reden, die im Coup in Bregenz war, die ich auch gern noch erwähnen würde.
Sehr
umfangreiche Ausstellung. Und was mich da begeistert hat, war eigentlich unten gleich am Beginn auch dieses Frühwerk mit den Sesseln, dass ich nicht so in diesen. Ich bin jetzt auch kein Brus-Experte, Expertin, aber das war ein toller Einstieg und auch, dass es praktisch bis zu diesen letzten Arbeiten gegangen ist. Also man hat wirklich so einen Durchlauf gehabt und konnte da auch eintauchen in dieses Werk von Günter Brus. Also das fand ich eigentlich eine sehr schöne Ausstellung, auch abgesehen, dass das Museum sowieso immer ein Erlebnis ist. Ja.
Trotz Wassereintritt, dort haben die nicht irgendwie, gab es da nicht irgendwelche?
Irgendwas gab es, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr,
genau. So wie im Grand Palais.
Ja. Haben wir über die Biennale jetzt schon genug gesprochen? Es gab ja viele Side-Ausstellungen auch in dieser Geschichte, die waren natürlich auch alle sehenswert, aber darüber glaube ich.
Die Martha Jungwirth und die Julie Meritü.
Oder auch der Hans Weiger, im Palazzo Pisano, war auch eine sehr schöne Ausstellung. Und ich liebe es ja auch immer, in diesen Palazzo Vendramin Grimani zu gehen. Da waren zwei Künstlerinnen, die ich überhaupt nicht kannte, eine Karine Nguyen und Van Damme und Barul Taka, indische Wurzeln. Und sensationell, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber da könnte man natürlich jetzt über alle sprechen, das lassen wir.
Österreichischer Pavillon,
Ja, hat mir gut gefallen, ja. War eine gute Arbeit, mhm. Finde ich auch diese Zusammenarbeit mit der ukrainischen Balletttänzerin, mhm. auch ich fand das auch mit diesen Telefonzellen ganz mhm. toll, mhm. ja. Auch viele haben dann gesagt, ja, man braucht sehr viel Text, um das sozusagen diesen Kontext zu verstehen, warum die hier stehen. Ich habe das nicht so empfunden, nein. Ja. Also hat alles mhm. sehr gut funktioniert. Mhm. Ja.
Mhm. Fand ich auch für mich natürlich, also Venedig, also da kann rundherum die Welt einstürzen, dann gehe ich in die Frarikirche.
Ja, absolut.
Also da muss ich immer sagen, da ist dann so das Bessere der Feind des Guten. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen ungerecht, das zu sagen, aber in dieser, die haben schon genau gewusst, welche Wirkung so ein Gebäude auch hat, so eine Kirche. Mhm. Bei den Pavillons, gut, die wirken auch gut, aber die Kirche hat einfach dann nochmal so eine Dimension. Was man in Venedig vielleicht dann noch, was da rankommt, ist der Palazzo Grassi und die Dogana, weil das mhm. sind ja auch Gebäude, da geht man rein und da wartet man Großes. Ja, ähnlich wie die Turbinenhalle bei der Tate Modern mhm. in London. Ja, das ist so, da ist man gleich schon mal so richtig eingeschüchtert. Ja. Und der Pinot, ja, mhm. Der baut sich da schon so Kathedralen für die moderne Kunst.
Ja, der Herr Ando, ja, Punta della Dogana, der hat das schon toll umgebaut. Ja. Aber in Venedig kann man ja auch immer wieder so kleine Überraschungen erleben. Ich habe in der Nähe von San Zacharia gewohnt und bin dann immer über diesen kleinen Platz gegangen. Da war eine, von der Fassade her, unscheinbare Kirche. Mhm. Natürlich geht man hinein, mhm. ja. Hängt ein Bellini drinnen, mhm. nicht? Also das ist halt so en passant, ja, ja. Passiert das mhm. Sozusagen. Aber wenn du von dieser Wirkung von Gebäuden sprichst, auch Biennale, was mich sehr begeistert hat, war Berlinde de Broeckere mhm. in San Giorgio mhm. mit diesen Erzengeln eben in dieser doch sehr imposanten Kirchenraum. Mhm. Und das fand ich auch ganz, ganz toll gelöst.
Also unheimlich, oder?
Die Art, war, natürlich war es unheimlich, aber ja. ja.
Unheimlich also, schön.
Unheimlich schön, ja. Mhm. Nein, absolut. Also war auch, finde ich, ein Highlight der Biennale. Ja, was hat mir noch gut gefallen? Thomas G. Price natürlich in der Kunsthalle Krems.
Habe ich nicht gesehen.
War für mich auch mhm. ein Highlight. Und dann eine Überraschung, kannte ich gar nicht, war die Halle für Kunst in Graz, die jetzt ja nicht unbedingt ständig auf meinem Visit-Schirm steht. Da war eine Ausstellung von der Catherine Bradford, American mhm. Odyssey hat sie mhm. geheißen. Und das war eigentlich die erste Ausstellung dieser US-amerikanischen Künstlerin hier in Österreich oder überhaupt in Europa, das weiß ich jetzt nicht genau. Und ich kannte sie nicht, bin mit null Erwartungen hineingegangen mhm. und war eigentlich von ihrem Werk sehr begeistert. Mhm. Mhm. Ja,
also ich sehe schon, du musst mich nächstes Jahr ein bisschen mitnehmen.
Aber was hatten wir noch in dem Jahr? Ich meine, wir können das gar nicht ausführlich besprechen. Wir hatten das Kulturhauptstadtjahr 2024. Aha, ja. Wir hatten die Klimabiennale erstmals. Also erstmals, sie ist in der Nachfolge der Wiener Biennale, die ja damals eben der Christoph Don Hohnstein mhm. Ins Leben gerufen hat, und die hat stattgefunden im wiedereröffneten Kunsthaus mhm. Wien und mhm. am Nordwestbahnhof, mhm. der dann umgebaut wurde. Also da hat sich schon auch vieles eigentlich abgespielt. Mhm. Für mich das Highlight im Rahmen der Klimabiennale war eigentlich die Ausstellung von Troika, von mhm. diesem Künstlerkollektiv mhm. im MAC. Mhm. Das war eine Installation in diesem Raum, den sie da jetzt der Gegenwartskunst jetzt seit Neuestem widmen, und das war
meistens braucht es auch nicht mehr. Ja. Oder? Es braucht oft nicht mehr als einen Eindruck, ja, um eine Message abzusetzen.
Ja. Ja.
Aber dieses Kulturhauptstadt, ja, ich meine, ich habe das nur aus den Medien mitgenommen, muss man ja auch sagen. Heutzutage hat man ja die Möglichkeit, Dinge zu erleben, ohne vor Ort zu sein, weil mhm. die mediale Berichterstattung gut ist. Über die sozialen Medien wird man gefüttert mit Informationen. Du warst aber in Ischl, oder? Hast du da ein bisschen ein paar Sachen so direkt so.
Ich war in Gmunden, mhm. weil ich sowieso immer im Sommer nach Gmunden fahre, mhm. weil dort ja dann auch erstens einmal die Galerie 422 mhm. Immer wieder ganz tolle Ausstellungen macht sie über das gesamte Jahr.
Ist jetzt aber die einzige kommerzielle Galerie,
die wir erwähnen, aber ich habe sie deshalb, weil sie sich im Kulturhauptstadtjahr nämlich noch mit den Frames in den Innenstadtraum bewegt haben und dort Künstler und Künstlerinnen eingeladen haben, den ganzen Raum installativ zu bespielen. Mhm, cool. Und das war für mich jetzt nicht mehr nur meine Galerieausstellung, mhm. sondern das war sozusagen ein Teil des Kulturhauptstadtjahres. Mhm. Und auch die Gmunden Foto, das waren für mich so die Ankerpunkte oder eben natürlich auch parallel Skulpturen im hinzufahren. Und dann habe ich mir in Bad Ischl noch ein paar Ausstellungen angeschaut, eben Ai Weiwei, die ich eigentlich sehr gut gefunden habe im Marmorschlössl. Und dann die Chiaro Sciotta in dem in Ebensee, in dem Stollen, der ja per se, also
Wahnsinn, oder?
Unglaublich ist, ja. Und also wenn man sich da vorstellt, dass das Menschen in den Berg getrieben haben, dann rennt es einem kalt über den Rücken hinunter. Und die Arbeit wirkt natürlich, weil es natürlich wirkt in so einem Stollen, ja. Aber wenn man dann den Begleittext liest, der auf einer, also erstens einmal der Weg dorthin ist mit laminierten, einfach nur auf einem Pfosten gehängten Wegweisern ausgestattet, also für eine fürs Kulturhauptstadt, ja, war das etwas gut. Aber jedenfalls war auch der Text, der hat eigentlich nur die Biografie von der Künstlerin, aber ob sich die Künstlerin jetzt mit diesen Arbeiten per se, mit der Geschichte dieses Stollens auseinandergesetzt hat, das ist eigentlich nicht herausgekommen. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Aber sonst kann ich wirklich kaum etwas über das Kulturhauptstadtjahr sagen, weil es war so viel und das war unmöglich, alles zu besuchen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch im Sudhaus die Ausstellung mir angeschaut in Bad Ischl, die ja um das Thema Salz gegangen ist. Also da waren natürlich schon einige interessante Positionen dabei, aber ich traue mir kein Resümee darüber, da habe ich zu wenig gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass so Veranstaltungen wie zum Beispiel die Interventa, so Symposien, wo es auch zum Beispiel um Regionalentwicklung und Architektur gegangen ist und so, dass die, glaube ich, sehr erfolgreich waren und auch einen Diskurs in Gang gebracht haben. Also da ist, glaube ich, schon auch einiges passiert.
Ja, jetzt sind wir da in der, also schon mal fast geografisch dann in der Nähe, bei Linz.
Bei Linz.
Tut sich natürlich auch einiges. Also unser lieber Freund, der Alfred Weidinger, seitdem er dort werkt, also da tut sich viel. Nämlich ohne, dass er seine Verpflichtungen für den Oskar Kokoschka irgendwie vernachlässigt, was ich auch toll finde. Also manche Dinge, wenn man Ja sagt, dann muss man einfach auch dabei bleiben. Finde ich aber auch schön. Für mich war Linz in diesem Jahr zum einen wichtig, es gab dort früh im Jahr eine Ausstellung vom Helmut Xöllpointner, obwohl ich jetzt, glaube ich, gar nicht sicher bin, ob das nicht dann schon 23
war. Das 23 war, das könnte ich dir jetzt auch nicht sagen.
Aber das war im Schlossmuseum oben etwas, was mich berührt hat, abgeholt hat, auch weil ich es liebe, wenn ich Kunst nicht verstehe oder wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktioniert. Und das ist schon, wenn so mehr medial wird oder auch transmedial, dann finde ich das immer sehr spannend. Ganz unlängst war ich noch einmal in Linz, im Francisco Carolinum und bin eigentlich wieder wegen der Therese Eisenmann sind wir hingefahren, habe mir die Ausstellung angeschaut und dort gibt es aber einen Island-Schwerpunkt im Moment, weil das ist, zeitgleich findet dort eine Ausstellung eines isländischen Künstlers statt, der, glaube ich, auch auf der Biennale war und mit großen Installationen arbeitet und es ist wirklich cool. Also wenn man jetzt noch so dem vorweihnachtlichen Linz-Wahnsinn, was ich dort weihnachtsmarktmäßig abspiele, ist ziemlich spektakulär.
Mehr als Wien, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Auch ein bisschen lauter. Ja. Dann findet man dort wirklich einen Ort der Ruhe. Es ist ein bescheidenes, unscheinbares Haus, das Francisco Carolinum, das FC. Aber es ist wirklich herrlich. Also ich muss sagen, ich habe mich letzte Woche frisch verliebt.
Es ist ja immer so, ich finde es so toll, du hast ja diese wahnsinnig schwere Tür und dann geht die wie von Geisterhand auf.
Bin ich hier
richtig? Und dann kommst du zu diesem Treppenhaus. Nein, aber die Theresa Eisenmann ist auch für mich so eine Entdeckung gewesen, die... Ja, ich habe die eben auch, sie hat ja auch eine kleine Ausstellung gehabt dann in Gmunden und hat ja auch eben die Kuratorin des Lentos initiiert im Rahmen einer Messe. Und das war wirklich, ich habe sie in Wien bei euch das erste Mal gesehen und die Oberösterreicher sagen, dass sie dort natürlich total bekannt ist, aber für mich war sie wirklich eine Entdeckung mit ihren Kaltnadelradierungen und mit diesem Werk, das sie geschaffen hat. Also das ist schon toll. Und wie lange geht die Ausstellung noch? Weißt du es auswendig?
Noch über den Jahreswechsel.
Also, heißt, man also ich kann glaub, sie noch Mitte anschauen. Jänner. Ja. Mitte Wenn wir bei Linz sind, Carola Dertnik hat mir auch gut gefallen im OK. Kann man auch natürlich noch oder sollte man noch erwähnen.
Auf jeden Fall auch den Hubert Schmalix im Schlossmuseum.
Aktuell noch zu sehen.
Aktuell noch. Tremor. Mit ganz neuen Arbeiten. Er war wirklich so in den, also noch einmal, also wirklich mutig. Habe ich so das Gefühl, dass er da angekommen ist, wo er sich einfach, und ich sage es jetzt einfach, wo er sich nichts mehr scheißt. Ja, sehr herrlich. Und riesengroße Bilder mit großen Figuren. Also da würde ich das eine oder andere große Bild gerne hier bei mir in der Akademiestraße sehen. Aber das ist, Linz ist immer eine Reise wert und da haben wir gar nicht über das Lentus gesprochen, aber wir können auch unmöglich über alles sprechen.
Nein, Lentus ist jetzt gerade die beste aller Welten, 20 Jahre Kardinal-König-Kunstpreis und mit neuen Arbeiten der ehemaligen Preisträger und Preisträgerinnen. Also das finde ich auch einen guten Ansatz, dass man nicht die Arbeiten zeigt, die, mit denen sie damals gewonnen haben, sondern mehr oder weniger zeigt, wo sind die Künstler jetzt und Künstlerinnen, was ist dazwischen passiert, zwischen dem, wo sie den Preis bekommen haben und was sie jetzt machen. Nein, wir können gar nicht, zu besprechen wäre noch Rebecca Horn, sensationelle Ausstellung im Haus der Kunst, also auch ganz toll gewesen, für mich auch ein Highlight des Jahres, aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz vieles. Wir haben über Sterblichsein gar nicht geredet, im Dommuseum.
Was mir leid tut, weil das eine wirklich feine Ausstellung ist, eine immer feine Ausstellung im Dommuseum, die Johanna Schwanberg, die...
gemeinsam mit dem Klaus Speidel,
Da ganz offensichtlich einfach nah dran ist an der Kunst und es auch schafft, eben also eklektisch auch zu denken, zu kombinieren. Da ist keine Angst, hängt dann eben eine Maria Lasnik und dann hängt ein Meister des Schottenaltars und das ist halt auch so, Manfred Erjauts habe ich gut in Erinnerung, da eben diese Skulptur, dieses fliegende Skelett.
Ja.
Also viele schöne Sachen.
Das Sterblichsein ist ja auch ein Thema, dem man sich nähern, also das ist schon mutig, sich dem auch zu nähern, nicht? Also das ist ja nicht ein Thema, das jetzt sozusagen leicht zu konsumieren ist. Sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen oder auch zu sehen, wie sich Künstler und Künstlerinnen sich damit auch auseinandergesetzt haben. Ja, also von dem her fand ich es auch mutig, dieses Thema auch aufzunehmen und anzuschneiden. Ja.
Passt halt irgendwie auch ins Dommuseum, oder?
Natürlich passt es ins Dommuseum, ja.
Weil man kann ja so ein Kombi-Ticket kaufen von Sterblichsein und dann runter in die Katakomben gehen.
Gut, jetzt nicht mehr, weil jetzt ist ja die Ausstellung, die aktuelle heißt In aller Freundschaft. Mhm. Ja. Was zwei Ausstellungen, die mich jetzt am Jahresende überrascht haben, die ich ganz gern noch erwähnen möchte. Wir waren noch gar nicht in Graz geografisch, also vom Westen schon überhaupt nicht zu sprechen. Da sind wir jetzt auch nur bis Linz gekommen.
Stimmt,
Also in Salzburg, im MDM und so weiter waren wir jetzt nicht. Aber in Graz gibt es jetzt im Museum eine sehr, sehr feine Ausstellung zu Hermann Nitsch Zeichnungen. Und man denkt immer, man hat Nitsch eh schon rauf und runter gesehen, aber dem Roman Grabner ist da wieder was ganz Besonderes gelungen, auch mit sehr schönen Leihgaben aus Privatsammlungen, einfach auch zu sehen, wie die Zeichnung schon im Vorfeld des Orgelmysterientheaters für den Künstler wichtig war, auch in der Entwicklung für dieses Orgelmysterientheater. Und da gibt es eben diese wunderbaren Arbeiten, wo er sich mit Rembrandt auseinandersetzt, mit der Kreuzabnahme. Wenn jemand einen figurativen, sehr realistisch zeichnenden und doch expressiven Strich von Hermann Nitsch sehen möchte, seien diese Zeichnungen wirklich empfohlen. Und vis-à-vis hängen dann schon diese informellen Kritzelzeichnungen. Und dann ist das ein Eintauchen in seine Vorstellungswelt, der Architektur und des Raumes, den er geplant hat für sein Orgien-Mysterien-Theater. Mhm. Und das war, hat, ist alles unterirdisch passiert. Also er hat unterirdisch wirklich eine ganze Stadt mit Ställen, mit Aufzüchten für Tiere, mit, also das Ganze geht dann zuerst sehr architektonisch, akribisch beschrieben mit Maßen und so weiter und wird dann plötzlich organisch, plötzlich haben dann diese Architekturen nierenförmige, also mhm. werden halt wirklich so biomorph und organisch. Also ganz, ganz toll, ja, und mhm. man zeigt eben da, wie vieles da auch schon angelegt war, was dann auch wieder in seinen nächsten Werken dann zum Ausdruck kommt und diese Architekturzeichnungen, auf denen der Fokus liegt, geht dann weiter bis zu den Partituren und so weiter, ist wirklich einmal eine neue Perspektive auf den mhm. Künstler. Ja. Mhm. Also das war zu dem Zeitpunkt, als er das begonnen hat, noch Utopie, weil da war Prinzendorf noch nicht mhm. in seinem Besitz. Und ja, ist toll.
Ja, ich habe jetzt gerade einen Entschluss gefasst. Silvi, wir werden das zweimal im Jahr machen müssen.
Also ich glaube auch.
Einfach, weil ich denke mir gerade so, ich krame in meinem Kopf und denke mir, um Gottes Willen, jetzt haben wir die ganzen großen Häuser natürlich abgearbeitet, nicht? Aber da gibt es ja so viele kleine oder kleinere Museen, absolut. Privatmuseen. Ich meine, wir haben gar nicht über das Museum Liaoni gesprochen.
Nein, mit der wunderbaren Ausstellung über die Mainersche Lander.
Ja. Ja. Oder das Glockermuseum in Hall, die wirklich etwas leisten, weil sie an einem Ort sind, wo man jetzt nicht, wo nicht dauernd die Leute vorbeihirschen, ne? Und ja, trotzdem ein engagiertes jetzt, Programm machen.
Jetzt ja. unter anderem Solikiani ja. gezeigt. Ja. Ja.
Und, ja. und es ist fast ein bisschen gemein, das jetzt nur so in Halbsätzen oder mhm. nur zu streifen. Deswegen glaube ich, aber wie wir schon gesagt haben,
wir lernen.
Ja, man kann unmöglich ja. jetzt auf alles in der Tiefe eingehen, aber das mit zweimal jährlich.
Bin
dabei.
Ich sofort dabei.
Gut,
ja.
weil für mich ist das auch eine ganz schöne Sache. Etwas, was wir natürlich schon auch jetzt mal abseits der Ausstellungen besprechen können, was sonst noch so passiert oder passieren wird. Es gibt sowas wie eine Zeitenwende in der Museumslandschaft. Ja. Die Sabine Haag geht, Klaus Albrecht Schröder geht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das, also jetzt lassen wir die mal gehen
ja.
und lassen wir die Nachfolger einmal werken. Die Carola Kraus wird im kommenden Jahr, die hat noch ein Dreivierteljahr.
Bis Oktober.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gefühlt, die Sabine Haag, die ja eigentlich vor 5 Jahren schon weg war, ja, da gab es ja dann das berühmte Eike-Schmidt-Gate. das Eike-Gate. Und dann, wenn man, ich meine, das ist ja das Kunsthistorische, ist jetzt kein Quetschen. Mhm. So einen Riesenapparat, sich von so etwas auch emotional zu trennen, auch vorzubereiten auf eine Übergabe und dann noch einmal diesen Motor wieder hochfahren müssen, über Nacht. Mhm. Allerhöchsten Respekt. Ja, dass sie das so hinbekommen hat und sie hat sich eigentlich nie darüber beschwert. Man weiß ja nicht, was sie in diesen 5 Jahren eigentlich gerne gemacht hätte, wenn sie damals in Pension gegangen wäre oder wenn sie, wäre sie damals vor 5 Jahren schon in Pension, wie war das eigentlich?
Ja, nein, ich glaube, sie hatte eben noch so ein paar To-Dos auf ihrer Liste, sodass sie das, glaube ich, schon noch sehr gerne eben diese 5 Jahre gemacht hat. Ich hatte jetzt, ich darf dieses eine Farewell-Gespräch mit ihr führen. Und hatte da schon eben vorbereitende Gespräche. Und man darf ja nicht vergessen, sie war ja nicht nur Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums für 15 Jahre, sondern sie war ja davor Direktorin der Kunstkammer. Mhm. Das heißt, sie ist ja schon, sie hat eigentlich ihre gesamte berufliche Laufbahn in diesem Museum verbracht. Mhm. Und das, wenn man jemals mit ihr durch die Kunstkammer gegangen ist, also egal, wo man mit ihr durchgeht, ihr Wissen ist einfach unfassbar. Mhm. Und auch diese emotionale Bindung, auch vor allem gerade die Kunstkammerstücke und all das, das da glaube ich schon, also, aber sie hat es, glaube ich, jetzt, dieser Übergang ist für sie jetzt sozusagen, richtig und dem geht sie auch sozusagen sehr, sehr gut um. Mhm. Ja.
Ja, ich hoffe, dass sie uns erhalten bleibt. Ich mein,
das denke ich auch. Ja. Sie wird sicherlich nicht jetzt in den Ruhestand gehen, sondern das ein oder andere Projekt hoffentlich annehmen. Und sie ist ja auch international, ist ja sehr gut vernetzt und auch sehr anerkannt. Also da wird schon noch einiges passieren. Mhm. Ja. Ja, bei Übergabe an den Ralf Kleis. Ich meine, der war ja jetzt hier schon zu Gast mit seiner Sezessionenausstellung im Wien Museum. Und der hat ja früher auch im Wien Museum gearbeitet. Das heißt, er kennt Wien. Wird man sehen, wie sozusagen die Albertina sich dann unter seiner Führung entwickelt.
Ja, er kann ja dann gleich mal die Albertina Passage ausbauen zu einem weiteren Standort.
Genau. Ja, weil er eh so wenig Standorte hat.
Ja, ich meine, bin ich natürlich auch gespannt. Ich habe übrigens dieser Tage auch gesehen, den Klaus Albrecht Schröder bei Willkommen in Österreich. War gut, hat sich gut geschlagen. Ist, glaube ich, nicht einfach, dort zu sitzen.
Ja.
Aber man hat vielleicht einen Vorgeschmack darauf bekommen, welchen Klaus Albrecht Schröder wir dann kennenlernen werden, wenn er mal dann auch, ich sage jetzt mal, von dieser Institution auch befreit wird. Es war ja ganz witzig, bei Willkommen in Österreich, wie er dann kurz gesprochen hat über den Feldhasen.
Ja.
Hat er kurz nochmal so den Schalter umgelegt und dann war er noch einmal der Direktor, aber sonst war er schon ein bisschen der Privatmann dort. Und das tut ihm gut, steht ihm gut.
Ja, also angeblich möchte er ja auch Reisen machen mit Kunstinteressierten. Und,
ich bin dabei.
Ja.
Klaus, ich bin dabei.
Also wird man sehen, was er tut. Ja, aber auch da, ich meine, er hat, das ist schon, wie du richtig sagst, ich glaube, wenn man so lange für ein Museum tätig ist, dann hat man eine sehr starke emotionale Bindung. Gott sei Dank. Ja, sonst wäre es ja quasi nur ein Job und das war nicht für beide nicht nur ein Job, sondern eine große Leidenschaft, die sie mit der sie auch anders gegangen sind. Ja, man kann natürlich immer das ein oder andere kritisieren, so wie wir jetzt auch gemeint haben, dass jetzt gerade auch sozusagen nur Männer ausgestellt sind in der Albertina und so weiter und so fort. Aber das, was ich auch schade fand, dass sozusagen dieses Thema, das die Elsie Lana mal kuratiert hat, Contemporary Drawing oder Drawing Now, glaube ich, hat die Ausstellung geheißen, dass das nicht fortgesetzt wurde regelmäßig, dass man einen Einblick in die zeitgenössische Zeichnung oder Papierarbeiten bekommt. Aber sei es drum, trotzdem sozusagen kann man beiden diese Liebe zu ihrer Arbeit nicht absprechen, ganz im Gegenteil.
Ja, wir wünschen beiden natürlich einen guten Ruhestand.
Absolut, ja. Aber begonnen hat ja, wenn du jetzt bei den Neuanfängern bist, schon Michel Cotten in der Kunsthalle. Also auch da sozusagen ist ab September ja schon jemand neuer gekommen oder eine neue Direktion, die ja jetzt mit zwei Ausstellungen mal aufgezeigt hat. Wobei im eine diese Diego Marcon mit seinem Video mich wirklich unvermutet vollkommen im Bann gezogen hat. Und ja, und Fatima Hellberg dann ab Oktober im MUMOK.
Ja, auch spannend. Ich meine, ich würde dann so gerne wissen, wie sehr reichen da jetzt schon die Planungen. Also diese ist ja nicht so, dass man dann die Tür aufsperrt und sagt, grüß Gott, und let's play the name game. Also das ist ja diese, ich glaube, eine vernünftige Übergabe ist ja dann schon also schleichend über einen langen Zeitraum.
Absolut. Ja. Nein, ja. Das ist schon gegeben, weil ja dann die, gerade bei so großen Häusern mit der Albertina oder dem Kunsthistorischen Museum, müssen ja für diese Ausstellungen Leihgaben angefragt werden und so weiter. Und das passiert dann natürlich schon in einem Dialog zwischen den beiden Personen.
Ja. Also dieser Tage, da gab es im MUMOK die Jahrespressekonferenz mit der Ankündigung. Ich glaube, es gibt eine große Tobias Pils-Ausstellung.
Ja, im September dann, glaube ich, ja.
Also Ausblick würde ich jetzt mal sagen, sparen wir uns. Ja,
vor allem, ich habe schon viele Jahresprogramme, darf aber viele noch nicht preisgeben. Also daher ist das jetzt momentan ein bisschen schwierig für mich.
Was gibt's so aus eurer Redaktion? Ich meine, ihr seid das, was wir jetzt hier machen im Schnelldurchlauf, 1,5 Stunden über das Jahr sprechen, das betreut ihr ja in euren Heften laufend. Das heißt, wie weit blickt ihr schon voraus? Also du weißt, was kommen wird.
Ich bin jetzt gerade dabei, vor allem das nächste Heft, das im Mitte März herauskommt, zu planen und auch zu schauen, was die großen Themen sein werden. Und das ist halt natürlich dann, daher müssen wir auch jetzt schon die Jahresprogramme in gewisser Weise haben, was auch für die Galerien gilt, die ja doch oft dann viel kurzfristiger planen. Aber Ja, und wir bereiten natürlich auch jetzt vor, dass wir ja im nächsten Jahr wieder das Up and Coming haben, also sozusagen unser Heft für die ganz jungen Künstler, die Emerging Artists, wo wir auch die Ausschreibung jetzt vorbereiten müssen, weil wir dann ja auch im ersten Halbjahr, also eigentlich bis März, auch da eine Auswahl treffen müssen oder wollen, wen wir dann da hineinnehmen ins Magazin, was immer furchtbar ist, weil man, ich könnte doppelt so viel drucken, aber das geht halt natürlich nicht. Ja. Aber was mir wichtig ist, dass wir nicht so ein Ranking machen, sondern die, die hier hineinkommen, sind alle gleichwertig. Und ja, also das ist auch so in Vorbereitung. Und da natürlich habe ich auch schon vieles über diese 2 Jahre gesammelt, der Künstler oder Künstlerinnen, die mir aufgefallen sind. Und
ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was man, wenn man up-to-date bleiben möchte, kann man entweder ausgesprochen Kunst hören.
Absolut.
Oder den Parnass lesen. Gibt noch ein paar andere Dinge, die man tun kann. Aber mich hat das jetzt sehr gefreut, so wie dein Redaktionsplan fürs Heft schon steht, habe ich auch natürlich gewisse Pläne schon für 2025. Also manche Sachen werde ich mir ganz sicherlich anschauen als Ausstellung, werde ich mit dem Herbert auch besprechen und besuchen. Und ich weiß jetzt zumindest, dass wir uns in der Mitte des Jahres wiedersehen.
Sehr gerne.
Wenn wir dann die erste Jahreshälfte 2025 unter die Lupe nehmen. Vielleicht, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass man dann plötzlich, dass uns dann die Themen ausgehen werden. Weil,
das glaube ich auch nicht.
Wie du gesagt hast, wenn man ein Heft füllen kann, dann füllt man es auch. Aber nein, ich möchte mich bei dir bedanken für den schönen Jahresrückblick. Es wird, glaube ich, super sein für mich, weil ich glaube, ich muss gar nichts schneiden.
Wird man sehen.
Ja, war alles gut.
Nein, ich danke dir für die Einladung. Also es war auch für mich, wie ich schon eingangs gesagt habe, eine schöne Reise durch das Jahr, wieder retour sozusagen. Mhm. Und es waren wirklich, also es war ein tolles Kunstjahr. Ich muss wirklich sagen, es waren wunderbare Ausstellungen, die ich mir anschauen durfte. Ich meine, ich habe auch wirklich einen der wunderbarsten Jobs der Welt. Ich habe auch viele Künstler und Künstlerinnen im Atelier besucht, tolle Begegnungen gehabt. Also es war wirklich wieder ein sehr schönes Jahr mit und für die Kunst.
Also am Sessel von der Silvia Eigner kann man sägen, wenn man diesen schönen Job haben möchte.
Ansonsten, noch nicht so bald, hoffentlich.
Ansonsten wünsche ich uns natürlich viel, viel Freude in den Museen, in den Ausstellungen, in den Galerien. Über die Galerien haben wir gar nicht gesprochen. Gut, vielleicht ist das auch noch ein Ziel, können wir auch machen, vielleicht 2.0 oder so.
Ja.
Und hoffen wir, dass das 2025 genauso erhellend und schön sein wird wie 2024.
Hoffentlich, ja. Wir gehen, wie hat das so geheißen, in interessante Zeiten.
Dankeschön. Und natürlich passieren die spannendsten Dinge, wenn man den Off-Knopf gedrückt hat. Was wir nicht besprechen konnten, weil uns diese Nachricht erst heute ereilt hat, das Bank Austria Kunstforum in Wien, diese Institution auf der Wiener Freiung, wird, so wie es ausschaut, zusperren. Ein Kollateralschaden, der sehr bedauerlich ist für die Kunstszene. Da hängen natürlich viele Emotionen dran, da hängen auch Jobs dran. Und das ist etwas, was mir ein schmerzliches Loch reißen wird. Ich habe dort ganz hervorragende Ausstellungen gesehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Kiki Kogelnick oder auch Jürgen Messensee, Hubert Schmalix. Und ich finde es schade. Und ein Fünkchen Hoffnung besteht ja vielleicht noch, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, das war es jetzt aber dann wirklich mit unserem Rückblick 2024. Ich habe es sehr genossen. Und wenn wir Glück haben, werden wir dann wirklich das ausweiten und im kommenden Sommer schon einmal die erste Hälfte 25 besprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute natürlich bei Silvia Eigner für das Gespräch, sonst natürlich bei Sarah Scherer für ihre herrliche Stimme und bei Matthias Jakesic für die Produktion dieser Folge. Jetzt zum Jahreswechsel alles Gute. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, bleibt dran. Es geht in 2 Wochen weiter. Ich bin sehr gespannt, womit. Aber es wird sicherlich ein aufregendes Jahr 2025. Alles Gute und bis bald.